Da hat irgendeiner ein Handy. Wo ist es? Bei Ihnen. War eine kleine Zugabe an die Konfirmanden, ist ja halt mit dem Handy so eine Sache. Man sitzt irgendwo beim Konzert in der schönsten Stille, in der Liederhalle, plötzlich Pianissimo und dann geht ein Handy los. Alarm, Alarm. Und dann, es gibt ja manche, die unterhalten sich so in einer Feierlichkeit ganz schön, ja, wer ist dann dort und so. Vor ein paar Tagen bei dem schönen Wetter, ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen, ich habe kein Handy, und wir sind spazieren gegangen da oben beim Bärensee in der herrlichen Sonnenschein und wollten dann wieder losfahren. Und mein Auto ist ja jetzt 15 Jahre alt und da wollten wir es anlassen, aber die Batterie war zusammengebrochen. Und dann die Leute waren sehr hilfsbereit mit ihren Spazierstücken, aber es hat nichts geholfen. Und dann einer sagte, die nächste Telefonzelle sei etwa 1,5 Kilometer weit, aber wir dachten, naja, bis man da losläuft. Und dann kam der Retter mit dem Handy. Das war so großartig, dass man da anrufen kann, einfach anrufen kann, ADAC und so weiter. Und da war gleich ein hilfsbereiter Mann und so. Ist doch eine großartige Sache, so leicht wählen, Hilfe herkommen und in was für einer Lage es auch ist. Unter uns sitzt jetzt ein großer Professor der Nachrichtentechnik. Der hat uns schon vor langer Zeit mal geholfen, für unseren Dr. Leikauf in Mosambik die allerneuesten Systeme zu vermitteln. Ist ja ganz toll, was mit den Satellitentelefonen heute erst möglich wird, wo man solche Leute in der Weite des Busches, wo, weiß ich, 100 Kilometer weit niemand mehr wohnt, kann ich bis auf wenige Meter auch einen orten. Wenn da einer verunglückt ist oder krank ist, ich weiß genau, wo er sich gerade aufhält. Das ist mir am Rogatesonntag ein ganz wunderbares Zeichen, dass das Gebet noch viel mehr ist. Ich verstehe das ja nicht. Sie verstehen es, ich verstehe es nicht. Wie das geht, dass das über solche weiten Distanzen ist, ohne Leitung. Wellen sieht man, ich glaube nur, was ich sehen kann, aber das sehe ich ja überhaupt nichts, wie die Übertragung laufen soll und so. Wie geht das überhaupt mit der drahtlosen Übermittlung und dass man das so prima verstehen kann und dass das darauf geht bis zum Satelliten und wieder runter geht in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, meine lieben Worte, die da davon sausen. Was ist das alles zum Verstehen? Und doch ist nur ein ganz schwaches Bild vom Gebet. Da brauchen Sie nicht einmal ein Apparätchen, auch nicht ein ganz klitzekleines. Das, was das schöne Geräusch macht, hat man vorher einer gehört, das ist ein Kindertelefon, verstehen Sie? Nicht mal das brauchen Sie. Beim Beten ist viel weniger nötig. Beim Beten ist bloß nötig, dass Sie in Ihrem Herzen eine andere Stellung einnehmen, dass Sie sich zu Gott hinwenden. Zum Beten ist nicht mal nötig, dass Sie die Lippen bewegen. Da muss man nicht mal einen Laut aus Ihrer Kehle hören. Sie können schreien aus dem stummen Herzen und doch zu Gott schreien und in Not hinlegen. Ich habe heute für unsere Konfirmanden das Wort ausgesucht, das ich jetzt noch ein wenig ausführlicher mit Ihnen behandeln will. Psalm 50, Vers 15. Man sagt ja bei den Kindern immer Telefonnummer Gottes. 50, 15. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist auf Seite 576 in Ihren Bibeln. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Du musst selber etwas tun. Du musst selber etwas tun. Irgendwo bei der evangelischen Verkündigung hat sich das so eingebürgert, dass man sagt, du kannst überhaupt nichts tun, ist alles nur geschenkt. Doch, erinnert die Konfirmation auch dran, man muss irgendwo etwas tun, man muss sich auch entscheiden, man muss auch Ja dazu sagen, auch beim Beten. Man muss irgendwo selber einmal sich zu Gott hinwenden. Man braucht diese neue Stellung, die das Gebet ist, gar nicht mehr. Ich muss Gott suchen und muss auf ihn zugehen. Ruf doch mal an. Du musst selber jetzt etwas tun. Komisch, dass auch in unserer Gemeinde das Gebet sehr träge ist. Ich freue mich immer, wenn wir bei unserer Gebetsgruppe am Dienstag nicht bloß zu zweit sind oder gar allein, weil wir manchmal sogar vier sind. Ich glaube nicht, dass Sie viel beten. Ich glaube es Ihnen einfach nicht. Man sagt immer, ich bete für dich, aber ich glaube es nicht. Man redet das so leicht, man macht ja so gerne Sprüche. Beten Sie wirklich, wie kurz ist die Zeit Ihres Gebets? Nun geht es nicht um die Länge, aber ob Sie Gott wirklich mit Ihrer Not Gott suchen. Sie müssen etwas tun. Und wo Sie in der Bibel sehen, im Alten, im Neuen Testament, immer wird aufgefordert, bete doch mehr. Gott gibt Ermutigung. Jesus hat immer wieder aufgefordert, betet, betet, betet ohne Unterlass. Benützt doch, macht doch das. Aber ihr müsst das tun. Von euch muss der Impuls ausgehen. Nun, wenn ich telefoniere, wie oft lande ich an einem besetzten Telefon? Wenn man mit städtischen Ämtern telefoniert, da klingelt zwar, da ist auch nicht besetzt, aber da schmeißt niemand drüben. Ich weiß gar nicht, wann die Dienststunden haben. Und dann, da ist man also immer fest. Und ganz schlimm sind die neuen Einrichtungen, dass man auf der Warteschleife hört, was ich täglich Mozarts kleine Nachtmusik höre, auf der Warteschleife. Das ist zum Verzweifeln. Ich wollte doch da jemand sprechen und da geht niemand an den Apparat her. Da hört niemand. Da ist niemand gegenüber. Und beim Beten, da hat Gott seinen Schwur dazu getan. Schon ehe sie rufen, ist Gott schon dran im Helfen. Und wer hier etwas anderes behauptet oder lehrt, der lästert Gott wider die Wahrheit. Gott hat sein Wort dafür gegeben, vielfältig und immer wieder. Es gibt selten eine Sache, die so oft in der Bibel bezeugt ist, wie das, dass Gott hört auf das Beten, auf das Rufen. Psalm 4, Vers 4, ich könnte viele Stellen nehmen. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Oder im Psalm 91, in dem schönen Psalm, dass man unter den Fittichen Gottes Zuflucht findet, Vers 14, sagt Gott, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Weil wir rufen, will Gott jetzt hören. Er ist da und wartet auf unser Rufen. Und wenn wir rufen, ist das von der Seite Gottes klargestellt, er hört. In unseren Tagen wird ja der Name Gottes, gerade auch unter Christen, oft in den Dreck getreten. Man will all die Gotteslästerungen, die immer wieder gedruckt und hinausposaunt werden, gar nicht mehr alle in den Mund nehmen. Das ist der Name Gottes. Das ist sein Wesen, dass er sich herunterbeugt zu denen, der zerbrochenen Herzens ist. Und dem hilft, der ein zerschlagen Gemüt haben. Gott ist voller Erbarmen und voll suchender Liebe. Und heute am Sonntag, Rogate, ist es so, das gibt überhaupt keine Einschränkung dafür, dass Gott hört, wenn wir rufen. Nicht einmal unser schmuddeliges Herz, unser sündiges Herz, nicht einmal unsere Bosheit, nicht einmal unsere Hände mit dem Unrecht, das daran klebt, kann uns vom Erhören unseres Gebetes abhalten. Im Gegenteil, da ist Jubel im Himmel, wenn ein verlorener, sündiger Mensch sich erinnert, ich habe einen Vater im Himmel und er wendet sich zu ihm, ein verlorener Sohn, der heimkommt. Und dann ist im Himmel alles bereit und er hört auf den, der ihn sucht. Das heißt, hier rufe mich an in der Not, ja darf ich sonst Gott nicht anrufen. Doch natürlich dürfen Sie Gott zu jeder Stunde anrufen, aber es ist eine Erfahrung, dass wir Gott nicht anrufen, wenn es uns gut geht. Die Urlaubszeiten sind meist die Zeiten, wo man am weitesten wegkommt von Gott. Da hat man oft schon nicht mehr am Sonntag Zeit zur Stille über seinem Wort, erst recht nicht zur Gemeinschaft unter seinem Wort. Sie dürfen Gott immer anrufen, bloß Gott sagt sogar, auch wenn du mich erst anrufst, wenn es dir dreckig geht, wenn du in Not bist und immer weiter was, ruf mich doch an. Und wer ist denn da an der anderen Seite dran? Manchmal ruft man ja mal jemand an und hat eine Bitte und trägt die ganz anständig vor, jedenfalls so gut, wie man es eben kann. Und dann kriegt man da plötzlich eine Abfuhr, da ist einer am Telefon, der macht uns kühl und hartfertig und sagt, Sie können doch nicht einfach so kommen. Da sitzt der ewige Gott mit seinem barmherzigen Herzen da, der niemand hinausstößt, der zu ihm kommt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, bei dem nichts unmöglich ist. Es ist einmal schön, wenn wir das heute so haben, durch den Besuch von Bertie Lampater, ob dort sich etwas bewegt in Aals. Gott könnte es auch so tun. Er hat es gebunden an die Fürbitte. Er will uns mit hineinnehmen in dieses Werk seiner Weltmission. Sie wissen das auch in Ihren Familien, wo Sie schwere Nöte haben. Sie dürfen das wissen, wo Sie für Menschen beten. Da geschieht etwas. Sie kommen mit dem Gebet an das Herz auch von schwierigen Menschen hin. Sie kommen hinter die Blockaden und Gott hat den Zugang und den Schlüssel. Ich habe das als junger Kerl schon erlebt. Es war für mich ganz wichtig, mit einer bewussten Entscheidung für Jesus in den Schulnöten. Darf ich Gott da anrufen? Interessiert das Gott? Es interessiert ihn. Jesus spricht davon, dass er sich kümmere um das Wachsen des Grases, um die Schönheit der Blumen. Herr, dann muss doch auch sein, meine Berufsausbildung. Ich suche doch keine Karriere, aber du musst doch mir durchhelfen durch die Schwierigkeiten. Da sitzen so viele junge Leute mit ihren Berufsschwierigkeiten. Da müsste man mehr erzählen lassen, wie es einer von uns da neulich erlebt hat. Hat eine Arbeitsstelle bekommen, wo er betrogen wurde, am Ende gar kein Lohn bezahlt wurde. Und wie wir wieder so gebetet haben und Gott plötzlich die Tür aufgemacht haben. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich, das war so ein Zeichen, wie Gott dir diese herrliche Stelle gegeben hat. Und die hat er nun seit ein paar Jahren. In der Not, es gibt viele Nöte, Krankheitsnöte, Nöte mit schwierigen Menschen. Rufe Gott an. Eine der schönsten Geschichten vom Gebet, die steht in 2. Chronik 33. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen von Manasse. Der Manasse war ein Spitzbub, wenn man es bescheiden sagen will. War einer der Könige Israels, 2. Chronik 33. Der hat alles in Jerusalem wieder eingeführt, was dort der Hiskia abgeschafft hat. Er hat alle abergläubischen Riten, alle schrecklichen dämonischen Gottheiten wieder im Tempel aufgerichtet. Er hat Vogelgeschrei, Deutung gemacht, hat Zauberei, Geisterbeschwörung, Zeichendeuter, Tempelhurer, alles, hat die Hurenhäuser wieder am Tempel aufgebaut und hat seine Kinder dem Moloch im Feuer geopfert, Menschenopfer dargebracht für die dämonischen Gottheiten. Es war ein Lästerbube ohnegleichen, der Manasse. Und was heißt dort? Er wurde in die Gefangenschaft geführt zu den Assyrern. Die legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter, wie seinem Gott. Hat er noch seinen Gott? Hat er so viele gehabt? Alle schrecklichen Untaten haben das auch im Leben dieses Manasse, das steht im Alten Testament, von der Gnade und Geduld Gottes, nicht ausgelöscht. Seinen Gott, den einen Gott, dem er gehörte, nicht ausgelöscht. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Das ist so unbegreiflich, was Gnade Gottes ist. Du musst machen, du musst beten. Wenn du nicht betest, kann Gott nicht handeln. Jetzt was anderes noch. Es ist absolut fest, dass Gott Gebet erhört. Viele meinen, das sei so, wie gestern beim Pokalendspiel, wo die einen den Daumen drücken und die anderen, da weiß ich nie, wer da mehr im Glück hat. Das ist ja so ein Spruch, da, man kann es nicht mehr hören, diese abergläubischen Riten. Es hat nichts mit Aberglauben zu tun beim Gebet. Beim Gebet geht es um ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. So haben sie Konfirmanden heute gesagt. Ein Reden mit Gott und ihm die Sorgen hinlegen. Aber es gibt doch so viele enttäuschte Beter. Können Sie nicht auch etwas erzählen, wo Sie etwas ganz Konkretes von Gott erbeten haben und Gott hat es Ihnen nicht gegeben? Aber das hat Gott auch nicht versprochen. Jetzt müssen Sie darauf achten, was hat Gott eigentlich versprochen. Gott hat nicht gesagt, ich werde alle Wünsche dir erfüllen. Steht nicht da. Gott hat nicht gesagt, du kannst mich benutzen wie ein Automaten. Steht nicht da. Sondern das heißt, ich will dich erretten. Steht aber nirgendwo in der Bibel, dass alle Krankheiten von den Gläubigen weggenommen werden. Ich habe Sie vorhin unterbrochen beim Singen, dass Gott uns manchmal auch gerade in die Nöte hineinführt. Warum tut das Gott? Weil unser Glaube erst in der Belastung im dunklen Tal reifen kann. Aber das hat er versprochen, dass er dich nicht umkommen lässt in der Not. Und wenn Sie jetzt einmal zurückblicken in Ihr Leben und dann Ihre Gebetserhörungen betrachten, müssen Sie sagen, das stimmt eigentlich. Ich habe Gott in meiner Torheit viele konkrete Lösungen vorgeschlagen. Die hat Gott alle nicht für sinnvoll angesehen. Gott sei Lob und Dank. Gott hat was Besseres bereit. Und ich sage das nicht als eine Ausrede, sondern das ist ja etwas, was jetzt wir alle bezeugen können aus unserem Leben. Wie wunderbar hat uns der Herr geführt. Ich will dich erretten. Ich lasse dich nicht umkommen in den Schwierigkeiten. Und wenn man dann das Leben betrachtet, ja, wir gehen auf eine ungewisse Zukunft zu und wir haben auch Schwierigkeiten zu meistern. Aber erstaunlich, wie uns Gott in diesen schwierigen Wegstrecken ganz groß wird. Ich erlebe das immer wieder im Begleiten der Kranken, im Mitgehen mit den Trauernden. Da wächst das Wort erst richtig, wird groß und mächtig und stark. Da wird der Glaube auf einmal fröhlich. Und man ist genau hineingeführt in diese Nähe und Gegenwart Gottes. Es gibt viele bedrängte Situationen, die wir erleben. Es gibt viel Not, viel Einsamkeit, viel Verlassenheit. Aber Sie sollen wissen, dass das Gott an Ihnen wahrmacht. Er sagt, ich fürchte dich nicht, ich bin bei dir, jetzt bei dir. Du bist nicht allein. Und ich trage die Last und die Menschen, die dir so schwere Nöte zufügen, das löse ich, lass mich das machen, leg deine Sorgen auf mich, wälze die Last deines Weges auf mich. Ich werde es wohl machen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir aus Zweifel und Angst immer mehr Vertrauen schöpfen. Ich will dich erretten. Rufe mich Angst in der Not, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Dieses Ich will, wer sagt das denn? Das ist noch einmal so ganz groß bei Jesus. Ich will. Viele von Ihnen haben ja einen starken Willen. Der Wille Gottes ist noch stärker. Und er hat sich einmal festgelegt, durch dick und dünn seinen Willen durchzuboxen. Und das ist garantiert. Er gibt Ihnen nicht alles, was Sie wünschen. Gott sei Lob und Dank. Er gibt Ihnen nicht alles, was Sie wünschen. Aber ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und auf einmal werden das ganz besondere Segenszeiten in Ihrem Leben. Und Sie können nur noch loben und danken, wie wunderbar die Führungen des Herrn sind. Und Sie sagen auf einmal, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sogar die Haare auf meinem Haupt alle gezählt sind. Bei mir sind es nicht mehr so viel, aber es sind alle gezählt. Das weiß der Herr. Er kümmert sich um die kleinen Dinge meines Lebens. Es ist nicht so, dass das, was oben drüber gesagt ist, die großen Zusagen, wenn Jesus sagt, ich will bei dir sein. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Und das gilt ganz besonders auch, wenn es zum Sterben geht. Ich bin geborgen in dieser Nähe Jesu und ich falle in seine offenen Arme. Und seine Gnade steht so fest bei mir, dass gar nichts mich von ihm mehr trennen kann. Das war in dem Lied gerade so schön ausgedrückt. Stark ist meine Seele. Und wenn es dunkel um mich her wird, ich bin bei ihm geborgen. Das ist eine Garantie, die Jesus gibt für unser Beten. Ich will dich erretten. Ist manchmal schwer. Ihr jungen Leute, ich weiß das. Wenn sich Träume einer Liebschaft nicht so entwickeln, wie man gedacht hat, ist unheimlich schwer. Wenn man eine Prüfung nicht besteht, ich kenne auch einen, der hat das Abi nicht bestanden. Heute ist doch einer der mächtigsten Banker in Deutschland. Die Wege laufen manchmal ganz anders. Ist doch nicht an dem entschieden, wo wir es festmachen. Ich will dich erretten. Und da müssen Sie hören auf das, was Ihnen der Herr gerade in der Not zusagt. Sprich mit ihm über deine Not. Er will dich erretten. Und dann bleibt nur noch Dank und Freude.
Man redet heute so viel von der Zukunftsangst. Man wundert sich, dass unsere Kinder oft schon in der Schule krank sind von den Zukunftsängsten. Wundere mich auch über den Schwachsinn, dass viele ihren Kindern alles erzählen, was mit unserer Welt an Umweltgift und Verstrahlung passieren kann. Das kann ja ein Erwachsener schon gar nicht verkraften. Wollen Sie denn alle die Umweltängste und die Nöte schon vormalen? Ich meine immer wieder, wir Christen sollten Leute sein, die unbekümmert in die Zukunft sind. Warum? Wir sagen, wir haben eine gute Zukunft vor uns. Wer hätte das gedacht, dass wir diese Jahrzehnte des Friedens vor uns haben nach der großen Kriegskatastrophe? Wie hat uns der Herr beschenkt? Ist doch jedes Wort des Pessimismus falsch. Wir haben einen Herrn, der uns segnen will. Du sollst mich preisen, weil wir solche sind, die den Herrn preisen, können wir fröhlich unsere Straße ziehen. Wir brauchen nicht immer denken, was morgen passieren kann. Wir gehen fröhlich unsere Straße und wir preisen Gott und sagen, du hast alles in deiner Regie fest in deiner Hand. Wir sind Gesegnete Gottes. Tatsächlich, wenn ein Mensch diesen Glauben nicht hat und nicht beten kann, was hat er? Und wenn er die ganze Welt gewinnt, was hat er? Was hat er im Sterben? Was macht das Leben reich und schön? Was ist das Wichtigste? Dass ich geborgen bin in Zeit und Ewigkeit in der Hand meines Herrn, der mich trägt. Und dieses Wissen macht mich so froh, dass mich Gottes Güte von allen Seiten umgibt. Das mache ich fest im Gebet. Ich werfe meinen Anker in die Zusagen Gottes und habe ich einen Halt, einen festen Halt und ziehe fröhlich meine Straße. Es kann mir gar nichts geschehen. Ich ziehe fröhlich meinen Weg. Es gibt gar nichts, was am Herzen meines Gottes vorübergehen kann. Ich darf mich ihm anbefehlen. Heute heißt die Losung einfach Rogate auf Deutsch. Bete doch, bete doch. Und dann preis den Herrn. Freu dich seiner Nähe. Und du darfst fröhlich sein. Bloß noch singen. Dein Leben soll den Ruhm Gottes verkündigen. Das ist ihre Aufgabe in einer Welt, wo so viele fragen, wo ist denn Gott? Dürfen sie sagen, er ist da. Ich bin nie allein, auch ohne Handy. Ich bin umgeben von seiner Güte. Amen.